Ich lese uns den Predigttext 2. Korinther 1, Vers 3 bis 7. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. Denn damit können wir die trösten, die in allerlei Not sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden Christi sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. 2. Korinther, Kapitel 1, 3 bis 7. Der Frauenkreis einer Kirchgemeinde besuchte ein krankes Mitglied und sie baten den Pfarrer, kommen Sie doch auch mit zu diesem Krankenbesuch. Die Gruppe trat ins Spitalzimmer der todkranken Frau und eine der Freundinnen rückte nahe an das Bett, drückte der Schwerkranken die Hand und sagte, ich wünsche dir gute Besserung, es wird schon wieder werden. 10 Minuten später war die Frau tot. Als ich diesen Bericht las, musste ich daran denken, wie unfähig wir Menschen doch sind, wenn es darum geht, die Zeichen im persönlichen Leben, die Zeichen für andere, für uns, die Zeichen zu erkennen, auch anzusprechen und klar auch uns auszudrücken. Gerade wenn es um Leid, Krankheit und Tod geht, sei es im persönlichen Einzelfall, sei es auch, wenn es darum geht, Leid, Krankheit und Tod weltweit, global gesehen zu betrachten, wir sind oft einfach unfähig, uns auszudrücken und richtig zu trösten, richtig zu deuten. Im Prophetenbuch Jeremia, aus dem unser Begrüßungstext gestammt hat, da wird an vielen Stellen auf das falsche Trösten, auf das Vertrösten hingewiesen. Noch einmal Kapitel 23, hört nicht auf die falschen Propheten, sie sagen denen, die nichts mehr von mir wissen wollen, also von Gott wissen wollen, es wird doch weiterhin gut gehen. Und zu allen, die bloß ihrem eigensinnigen Herzen folgen, zu denen sagen sie, die falschen Propheten, kein Unheil wird euch treffen. Doch keiner dieser Propheten kennt meine geheimen Gedanken, keiner hat mein Wort gehört oder meine Pläne durchschaut. Keiner weiß, was ich gesagt habe. Seht, der Zorn des Herrn bricht los wie ein gewaltiger Sturm, wie ein Wirbelsturm, fegt er über die Gottlosen hinweg. Er wird sich erst legen, wenn alles ausgeführt ist, was der Herr sich vorgenommen hat. Die Zeit kommt, in der ihr das klar erkennen werdet. Ich bin nicht nur der Gott in eurer Nähe, sondern auch der ferne Gott, über den ihr nicht verfügt. Immer wieder müssen wir uns fragen, was sagen wir etwa zur aktuellen Lage? Wie trösten wir? Wie stellen wir uns dazu? Wie können wir ein Wort finden, auch im persönlichen Trostbereich, eben im Krankheitsfall, im Krankenzimmer oder wenn es uns vielleicht auch selber trifft? Bleibt es bei der Feststellung, wir schaffen das? Oder wie es auf der roten Solidaritätsfahne heißt, wir, nu, neu, nus, gemeinsam mit Verantwortung und Solidarität? Ist die Anteilnahme überhaupt echt, die wir den Menschen zukommen lassen? Entspricht sie den Aussagen der Heiligen Schrift? Geht mein Trost in die Tiefe oder ist alles einfach oberflächlich und gedankenlos? Ich möchte so sagen, wo der Trost nur aus menschlichen Quellen kommt, da fehlt das nötige Gewicht, er ist leer, er ist leidig, er ist faul, fauler Trost. Eben wie bei jener Todkranken, die vom kirchlichen Frauenkreis besucht wurde und 10 Minuten später mit diesem leidigen Trost hat sterben müssen. Paulus beginnt mit den Worten: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. Damit lässt Paulus gleich zu Beginn die Katze aus dem Sack. Er sagt, schaut, ohne Gott, ohne Jesus können wir einpacken und allen Trost, alle Barmherzigkeit sein lassen. Aber umgekehrt gesehen bedeutet das, wir dürfen mit dem Lob Gottes anfangen und auf Gott schauen. Wenn ein Kind weint, geht es zur Mutter und wird getröstet. Wenn ein Christ durch Not und Leiden geht, darf er zu seinem himmlischen Vater gehen. Er tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66. Wer glaubt, der setzt also keine rosarote Brille auf, mit der er die Welt in falschen Farben sieht. Nein, der Glaube kann sich den Leiden und den Schwierigkeiten stellen. Er kann sie benennen, er kann sie ansprechen, er kann sie vor Gott bringen. Damit darf er mit Jesus Christus alles Notvolle bewältigen. Jesus Christus und durch ihn wird der leere Trost zum gefüllten Trost. Beim Vorbereiten habe ich von den Erfahrungen von jungen Christen gelesen, die am Sarg eines jungen Mitarbeiters einer Kirchgemeinde eben folgende Erfahrung gemacht haben. Sie schreiben, wir standen an seinem Sarg. Er wurde mitten aus dem Leben herausgerissen. Uns ergriff eine Traurigkeit, die das Herz zusammendrückte. Und was uns in allen Fragen nach dem Warum überhaupt noch erreicht und dann getröstet hat, war das Bekenntnis des Apostels Paulus: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8. Weil Jesus Christus durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen den Tod besiegt hat, kann er uns in sein neues Leben mitnehmen. Daraus erwächst der Trost, der uns trägt. Soweit diese jungen Christen. Wie sieht er denn aus, der Trost, der trägt? Ich möchte Ihnen kurz die Worte Trost und Trösten erläutern. 9-mal kommt das Ganze ja vor hier im 2. Korintherbrief Kapitel 1. 9-mal diese Begriffe Trost und Trösten. Das deutsche Wort Trost hat ursprünglich die Bedeutung innere Festigkeit. Bezeichnenderweise nannte man früher den Pfahl, an den man ein junges Bäumchen band. Also, Entschuldigung, Huchen war. Also diesen Pfahl, an den man das junge Bäumchen band, diesen Pfahl nannte man Trost. Wir haben zu Hause kürzlich ein Rosenbäumchen gepflanzt und dann eben auch den Stab genommen, damit es gerade wachsen kann. Das ist der Trost dieser Pfahl. Über die Bedeutung Vertrag oder Bündnis, eben anbinden, binden, hat sich das Wort zum heutigen Begriff entwickelt. Trost ist also nichts Kraftloses, nichts Nebuloses, etwas ganz Handfestes. Und so möchte Gott uns diese innere Festigkeit, diesen echten Trost schenken. An Jesus Christus können wir uns aufrichten, mit ihm verbunden wächst unser Leben und bekommt Festigkeit, Stärke. Das Wort für Trost, das Paulus in seiner Sprache, in der griechischen Sprache benutzt, heißt Parakaleo hier in diesem Zusammenhang. Und dieses Wort hat drei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist herbeirufen, einladen, zu Hilfe rufen. Trost setzt also voraus, dass ich Gott um Hilfe anrufe. Und Gott gibt gern. Gott gibt auch seinen Trost gern. Aber er ist kein lästiger Gast, der die Tür eintritt. Er ist kein mühsamer Werber am Telefon, der zu den ungünstigsten Zeiten anruft und uns etwas aufschwatzen möchte. Nein, dieser Gott, der Vater Jesu Christi, er möchte von uns gebeten und eingeladen sein. Er gibt seinen Trost gern und reichlich. Wenn wir ihn rufen, nimmt er die Einladung an und kommt uns zu Hilfe. Dabei kann diese Hilfe immer auch zweierlei beinhalten. Entweder hilft er auf wunderbare Weise, er wendet die Not, oder er hilft uns durch die Not hindurch, ohne dass vielleicht rein äußerlich die Not gewendet worden wäre. In einem Lied wird das sehr schön so ausgedrückt: Er, Gott, kann alles. Wunder schauen dürfen, die sich ihm vertrauen, völlig restlos, ungeteilet, ihre Herzen sind geheilet. Aber es ist nicht immer so, dass Jesus so schnell, so wundersam eingreift, nicht immer geschieht ein Wunder, wir wissen das auch. Darum heißt es weiter, er kann alles, er kann trösten, helfen, wenn die Not am größten, segnen, stärken und auch heilen, unsichtbar am Lager weilen. Wie auch mein Geschick sich wende, ich fasse gläubig seine Hände, voll Vertrauen ihm ergeben, er kann alles, aller Wegen. Er kann alles, ich will danken für die Treue ohne Wanken, dass er fernerhin will sorgen für das Heute und das Morgen. Und darum ist entscheidend, dass ich ihm kindlich vertraue, dass ich lerne, auf ihn zu sehen, auch wenn die Augen voller Tränen sind. Ich bin nicht immer so gläubig. Wir beten immer zusammen, meine Frau und ich, um dies oder jenes, familiär oder auch sonst. Und dann kann es geschehen, dass ich nach dem Gebet genauso, wie soll ich sagen, wenig entlastet bin. Und dann sagt meine Frau immer wieder, du, wir haben doch jetzt gebetet. Es sollte anderes zu sehen sein auf deinem mürrischen, sorgenvollen Gesicht. Der Trost, das ist das Zweite, kann auch die Bedeutung haben, Parakaleo, aufrufen, auffordern, ermahnen. Trost setzt voraus, dass ich mich von Gott ansprechen lasse. Das Gebet ist keine Einbahnstraße. Der erste Schritt war, ich darf Gott um alles bitten, auch um den Trost. Das Zweite, dass er mir durch die Bibel, durch den Gottesdienst und andere Christen antwortet. Er fordert mich auf, seinem Willen gehorsam zu sein und wo nötig dann auch mein Leben zu ändern. Trost hat also auch mit ernstem Ermahnen, mit Gehorchen zu tun. Das sehen wir sehr schön im Prophetenbuch Jeremia, wie eben Jeremia zum Beispiel König Zedekia und die Oberen im Volk zum Gehorsam ruft, aber die gehorchen nicht und wandern ins Unheil. Die dritte Bedeutung des Wortes Trost ist ermuntern, freundlich zusprechen. Trost setzt voraus, dass mich jemand freundlich anspricht. Gott tröstet und ermuntert uns. Und wir werden damit getröstet und können somit dann auch andere trösten, denn nur wer selbst getröstet ist, kann andere trösten. Wenn ich mich selbst von Gott getröstet weiß, kann ich im Gebet für andere bitten, dass auch sie die Nähe Gottes erfahren. Und wenn ich die tröstende Nähe Gottes erfahren habe, kann ich anderen nahe sein und sie trösten. Wenn Gottes Wort mich freundlich angesprochen hat und getröstet hat, habe ich ein gutes Wort auch für andere und muntere sie auf. Wir bedauern oft die Menschen, die in Not sind, die traurig sind, die Leid tragen. Interessanterweise ist das bloß die Sichtweise des Menschen. Die Sichtweise des Glaubens ist eigentlich eine ganz andere. Jesus sagt, glückselig sind die Traurigen oder die, die da Leid tragen, denn Gott wird sie trösten. Matthäus 5 in der Bergpredigt. Menschen, die in Not und Traurigkeit und Leid sind und dann Gottes Trost darin erfahren, die sind nicht zu bedauern, sagt Jesus, sondern glückselig sind sie zu nennen. Wir leben in einer leidenscheuen Zeit. Wir versuchen, das Leben möglichst stromlinienförmig zu gestalten. Verstehen Sie mich bitte richtig, ich wünsche Ihnen und mir kein Leid, keine Krankheit. Ich sage auch nicht, dass man sich bewusst ins Leiden begeben soll, wie es auch ab und zu manchmal in der Kirchengeschichte der Fall war. Nein, es geht aber darum, dass Not und Traurigkeit und Leid zum Leben gehören. Menschen, die leidlos durchs Leben gehen, die lassen sehr oft die Tiefe vermissen, die uns bei anderen Menschen anzieht und uns hilfreich erscheint. Und überhaupt, wer geht denn ohne Leid durchs Leben? Als Pfarrer hat man ja mit vielen Leuten zu tun. Und je mehr man ins Gespräch kommt, desto schneller spürt man auch unter der Oberfläche, da gibt es so viel Not, so viel Leid. Wer geht denn ohne Leid durchs Leben? Es war im Mittelalter am 12. Oktober 1435, also vor bald 600 Jahren, Prinz Albrecht von Bayern, der war verlobt mit der schönen Agnes Bernauer. Es gibt diese Festspiele immer noch, jetzt in der Corona-Zeit vermutlich nicht mehr. Aber an das Geschehen erinnern die Festspiele immer noch. Prinz Albrecht tritt hoch zu Ross mit seinen Soldaten durch die Straßen der Stadt. Sie kommen an ein Stadttor und an das Stadttor hat ein Unbekannter den folgenden Spruch geschrieben: Ich schreibe es auf mit Kreiden, es gibt kein Leben ohne Leiden. Doch wer ein Leben ohne Leiden hat, der streiche aus, was ich geschrieben habe. Und da sagte der Prinz Albrecht zu seinem Knappen, geh hin und streich's aus, denn mein Leben ist ohne Leiden. Ich bin glücklich verlobt mit Agnes Bernauer. Der Knappe tat, wie ihm der Herr befohlen hatte, doch kaum war der Prinz aus der Stadt hinausgeritten, da kam ein Bote und sagte, Prinz Albrecht, eure Braut ist vor einer Stunde in den Fluten der Donau umgekommen. Der Prinz war zutiefst erschüttert und nach dem ersten Schock, da rief er seinen Knappen erneut zu sich und befahl ihm, geh und schreib es wieder auf, es gibt kein Leben ohne Leiden. Leiden aber dürfen und müssen wir mit Gottes Hilfe bewältigen. Und so sagt Jesus, das kann zur Glückseligkeit führen. Ein Geheimnis. Dieses Glück wird zum Beispiel in der Vergebung oder in der Hoffnung deutlich. Die Vergebung durch Jesus Christus führt uns dazu, dass wir einen Frieden finden, der höher ist als alle Vernunft. Und diese Vergebung schenkt uns auch die Kraft, dem anderen zu vergeben und so manches Leid zu tragen, zu lindern, helfen. Und das Glück besteht darin, dass Jesus uns Hoffnung schenkt, eine Hoffnung, die unseren aufgescheuchten Seelen Ruhe schafft. Im Lied von Dietrich Bonhoeffer wird so gesagt: Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Auf diesem Hintergrund wird dann auch klar, was Paulus meint, wenn er schreibt, werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost. Wenn Menschen also sehen, dass wir in Not und Traurigkeit im Leid von Gott getröstet werden, dann merken sie, dieser Gott, der Vater Jesu Christi, ist Wirklichkeit. An ihn kann ich mich wenden und dann werden wir getröstet. Und so wird unser Trost, den wir erfahren, auch zum Trost für andere. Und das, was wir mit Gott erlebt haben, sein Trost, der in Not und Traurigkeit durchgetragen hat, der vergeht nicht wie eine Schneeflocke in der Frühlingssonne. Was wir durchstehen, das trägt immer auch bleibende Frucht. Es ist wie beim Fruchtknoten des Bambus. Jeder Knoten trägt zum Wachstum und zur Festigkeit bei. Und wo Gott regiert, da wird nicht vergeblich geglaubt und gelitten, sondern es dient zum Heil. Und so klammert sich Paulus nicht gegen alle bessere Vernunft krampfhaft an einen Strohhalm. Er sagt das auch nicht so daher, wie ein Kind, das singend in den Keller geht, in den Dunklen, weil es Angst hat und sich die Angst vertreiben will. Nein, Paulus weiß das, er hat selber immer und immer wieder in seinem Leben erfahren. Das ist die Erkenntnis, die nicht auf menschlichen Überlegungen und Gefühlen beruht. Wir wissen, dass der Gott, der die Toten auferwecken wird, dass dieser Gott zuverlässig ist. Und er schenkt uns seinen Trost, eben nichts anderes als seine Nähe, seine Gegenwart. Und der Trost, der vom Vater im Himmel kommt, der weist auch in die Zukunft. Das erfahrene Leiden lässt im Glauben reifen und im Vertrauen wachsen. Vielleicht dient manches auch, was wir erleben in diesen Wochen und Monaten, dem Glaubenswachstum, dem Glaubensreifen. Wir lernen hoffnungsvoll nach vorn zu blicken. Dabei geht es nicht um den Glauben an die eigene Standfestigkeit, ans eigene Durchhalten. Wir schaffen's, wir machen's, wir sind solidarisch. Sondern es geht um Jesus Christus, der uns in jeder Lage festhält. Auch aus verfahrenen und schwierigen Situationen kann dieser Gott Gutes machen. Denn er ist der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. Und darum kann man dann selbst in Not und Traurigkeit im Leid sagen, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. Und es gibt nichts Besseres, als wirklich, auch dann, wenn man nicht weiter weiß, durch diese Tür eintritt zu Jesus Christus in den Trost. Jesus selber bezeichnet sich ja in Johannes 10 als die Tür, die zum Vater führt. Und es stimmt schon, was Bodelschwing gesagt hat. Und wenn einer das erfahren hat, die Hilfe in der Not, dann er, der vier Kinder innerhalb von 14 Tagen zu Grabe tragen musste. Seine älteren vier Kinder starben an einer Krankheit, auch an einer Seuche. Er sagte, beten heißt, sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater gehen. Beten heißt, sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater gehen. Und ich denke immer wieder, welch wunderbare Möglichkeit, welch offene Tür ist uns gegeben. Dieser Ausweg ist nie verstellt. Ich schließe mit einem Lied vom Liederdichter und Missionar Rudolf Flatt. Rudolf Flatt war ein Grisona-Bruder, ein aus dem süddeutschen Raum, glaube ich. Er hat aber hier in der Schweiz auch gewirkt und er hat dann 4 Jahre, glaube ich, war es, oder 2, 3 Jahre nur in China als Missionar verbracht. Er ist nämlich bereits im Alter von 26 Jahren gestorben. Rudolf Flatt hat eine ganze Anzahl von Liedern geschrieben und in einem seiner Lieder sagt er so: Ist auch eine Freude, Mensch, geboren sein? Darf ich mich auch heute meines Lebens freuen? Wo so viele Tränen, so viel Angst und Not, so viel banges Sehnen, Schmerz und endlich Tod? Ja, es wär zum Weinen, wenn kein Heiland wär. Aber sein Erscheinen bracht den Himmel her. Wüssten's doch die Leute, wie's beim Heiland ist, sicher würde heute mancher noch ein Christ. Hat auch bei der Freude selbst der Christ viel Schmerz, blickt er doch beim Leide allzeit himmelwärts. Und vom Himmel nieder blickt sein Herr ihn an, dass er fröhlich wieder weiter pilgern kann. Endlich kommt er leise, nimmt uns bei der Hand, führt uns von der Reise heim ins Vaterland. Amen.